Sarah und Israel. Elfi hatte im Hochsauerland keinen einzigen Menschen, mit dem sie ehrlich hätte sprechen können, ohne dass er sich dann von ihr distanzierte. Wie gut hätten ihr Sarah und Israel getan und deren zwei Söhne, die ein paar Jahre jünger waren als sie. Sie hätten sich verstehen können, sie wären noch greifbar gewesen, sie hätten sich Trost und Zuspruch geben können, mit ihrem Schicksal, das sie zu jener Zeit auf irgendeine Weise mit jedem Menschen ihrer Herkunft teilten. Da wäre Israel gewesen, noch mit seinem eigenen Namen, den seine Eltern ihm gegeben hatten, als er 1897 auf die Welt kam. Amtlich wurde über ihn festgehalten, 1,70 Meter groß, dunkelblond, augenblau, hohe Stirn, mittlere Statur, Augenbrauen schwarz, Bart, ohne, diente im Ersten Weltkrieg vom 16.03.1916 bis zum Schluss. Er wurde einmal schwer verwundet. Die Leute sagten von ihm, er sei schnell, wendig, witzig, klug, erfolgreich und menschlich. Und da wäre Sarah aus Leipzig gewesen. Mitte der 20er Jahre hatte sie Israel geheiratet. Auch ihr war vorher von ihren Eltern liebevoll ein anderer Name zugedacht gewesen. Kurz nach ihrer Eheschließung haben sie 1927 und 1929 zwei Söhne bekommen. Von ihr sagen die Leute, sie ist geistig wach, liebenswert und korrekt. Über beide sagen sie, es sind geistreiche, großzügige Menschen mit reizendem Umgang und zarter Aufmerksamkeit füreinander. Seit 1789 führten schon die Vorfahren von Israel ein glückliches Leben dort oben, inmitten der spontanen hochsauerländischen Ungezwungenheit und Lebensfreude. 1933, in der Zeit, als Elfi in Saarbrücken für ihr Porträtmodell saß, sind die beiden dort oben, 35 und 36 Jahre, ihre kleinen Söhne 6 und 4 Jahre alt. Sie sind auf dem Weg runter zum Bahnhof, um für den immer gleichen Zug die Karten zu lesen. Für sie beide, ihre zwei kleinen Söhne fahren auf ihrem Schoß mit. Am Schalter sitzt wie immer der immer gleiche Mann, der wie immer freundschaftlich Jau sagt, wenn Israel die immer gleichen Karten bestellt. Hin- und Rückfahrt in die Kreisstadt. Die Hände des immer gleichen Schalterbeamten schieben mit der immer gleichen Geste Wechselgeld und Fahrkarten auf dem Messingteller unter der Trennscheibe durch. Der immer gleiche Zug, der sich dort wie immer so idyllisch durch den Tunnel unter der Pforte hindurchdrängt, kommt an. Mit Dampf und Gezisch. Idylle pur, wie immer, wenn sie in die Synagoge fahren, um ihre weit verzweigte Verwandtschaft zu treffen. Eigentlich fahren sie nur deshalb hin. So religiös sind sie gar nicht. Und so religiös ist auch ihre Verwandtschaft nicht, die sich auch mal wie sie ein saftiges Butterbrot mit Schinken leistet. Sie fahren in ihren Festtagskleidern. Noch eleganter, als sie schon im Alltag gekleidet sind. Sie haben Stil. Sie mit ihrer weißen konischen Pillbox auf den glänzenden kupferblonden hochgesteckten Haaren. In ihrem getupften Seidensommerkleid, dem weißen Gürtel, den schmalen Schuhen mit Absatz, den immer seidigen großstädtischen Beinen, mit dem einen Bein, das sie hinter sich herzieht, mit ihrer verspielt hinter ihnen herjagenden Jungen, die mal voraus, mal hinter ihnen herhüpfen und sie vor Übermut fast umrennen. Er geht unendlich stolz auf Sarah und seine zwei Söhne im Fischgratanzug und Keckerfliege neben ihr her. Stöckchen schwingt, wie immer. Ein freundlicher Gruß von allen Vieren nach allen Seiten, für die Nachbarn, für die Kunden. Ein herzliches Wort, ein Nicken für jeden, ein Winken für den Kutscher des Pferdefuhrwerks, der die Waren ihres florierenden Manufakturgeschäfts ausfährt. Gleiche gelöste Gesten fliegen ihnen zu. Ähnlichkeit mit dem verächtlichen Bild der Nazi-Propaganda, dass Menschen ihrer Herkunft seit kurzem wie Bettler, Krüppel oder gar Ungeziefer schmutzig und ekelerregend darstellt, sucht man vergebens. Sucht man im Übrigen bei all ihren Verwandten vergebens. Ihre Familie ist hier heimisch. Wenn es das Wetter erlaubt, sitzen sie mit den Nachbarn nachmittags, bis es dämmert, zum geselligen Austausch draußen vor der Tür. Auf der beidseitigen Bank oben auf dem Treppenabsatz, wie es im Hochsauerland üblich ist. Doch auch die Bevölkerung dieses kleinen Ortes begeistert sich 1933 immer unverhohlener für das aufbrechende Gedankengut. Ein ganzes Heer von Staatsdienern lebt von jetzt nur noch dafür, brav und geflissentlich seine Pflicht zu erfüllen. Ihnen das Leben bis November 1944, wenn sie so lange überleben dürfen, mit 430 antijüdischen Gesetzen und Verordnungen, die blind befolgt werden, immer unerträglicher zu machen und sie zu verfolgen. Mit dem einzigen Ziel, sie zu erniedrigen, auszubeuten und zu vernichten. Die zwei wollen noch nicht die unversehens lauernde Gefahr wahrhaben. Sarah und Israel sagen, es kann gar nicht sein, was sie alle befürchten. Wir sind hier glücklich. Wir können uns doch auf unsere Gefühle verlassen. Wir sind doch ein Teil der Bevölkerung, seit Generationen. Anders als einige ihrer großen Verwandtschaft, die fluchtartig und überstürzt den Ort und Deutschland verlassen, weil sie unter dem Druck der Erpressung ihre Branntwein- und Likörfabrik dort oben aufgeben müssen. Einige wandern nach Amerika aus. Verwandte, die sich in Hamburg sicher wähnen, werden das Schicksal von Sarah und Israel teilen. Für die Auswanderung zahlen sie die üppige Reichsfluchtsteuer. Nachträglich wird ihnen später die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Sie zahlen für alles. Um dem Tod und ihrer Heimat, die sie räuberisch und mörderisch ausplündert, rechtzeitig zu entkommen, müssen sie auch noch zahlen. Durch die Reichsfluchtsteuer zog der Staat von Deutschen ihres Glaubens 941 Millionen Reichsmark ein. Über was haben sie damals miteinander gesprochen? Haben sie etwa gesagt, was kann schon passieren, solange die Glocken der Kirchen nebenan uns läuten? Wiegen sie sich in derselben Sicherheit, wie der laue Wind den Baum im Garten wiegt, unter dem sie draußen mit Freunden Kaffee trinken, zu Abend essen? Nur mit ganz wenigen Menschen ist es noch möglich. Nur an ganz seltenen Sommertagen ist es möglich. Nur sehr, sehr selten, weil es einfach zu kühl ist dort oben. Sarah hat den Tisch gedeckt. Sie streift vertraut die Schulter ihres Mannes, wenn sie an ihm vorbeigeht. Ihr Sohn tobt mit seinem kleinen Bruder und Freunden auf dem Rasen. Sie schmeißen sich raufend auf die Birkenstammbank, auf der sie dann ausgelassen und geborgen in Freundesarmen sitzen. Auf dem Foto der Zeit, das Franzi vor sich liegen hat. Ihre Kinder sind, wie sie selber auf einem anderen Foto, strahlen vor Glück. Obwohl auch ihr Geschäft von jetzt an boykottiert wird, kauft die Bevölkerung weiterhin nicht nur die Kommunionsanzüge bei ihnen ein, wie ein 90-jähriger Bewohner des Ortes berichtet. Und doch werden sie aus Gemeindefesten ausgeschlossen und innerhalb der Gemeinde isoliert. Der Ort verhält sich plötzlich so ganz anders ihnen gegenüber. Und damit wachen auch sie auf. Immer herber wird ihnen klar, dass wohl auch sie nicht von Bedrohung verschont werden. Schon 1934 nehmen sie schweren Herzens Abschied von ihrem erstgeborenen 7-jährigen Sohn. Sie können ihn in einem privaten Salat im niederländischen Haarlem in Sicherheit bringen. Hier in ihrem Ort, wie überall im Deutschen Reich, werden jüdische Mitschüler ab 1935 gemieden. Und ab 1938 darf ihr Zweitgeborener überhaupt nicht mehr in die Schule. 1935 findet die letzte jüdische Bestattung im Ort statt. Zur Beerdigung sind alle gegangen, wenn sie gute Nachbarn waren. Franzi erfährt von dem alten Freund von Elfi und Max. 1935 habe ich als Kind auch eine Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof mitgemacht. Ich hörte, grüß mir Vater Abraham, Merach, 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 grüß mir Vater Abraham, mir auch. Die sprachen anders, die hatten eine bestimmte Sprache, ja, das weiß ich noch. Der 90-jährige Bewohner erzählt Franzi, dass in dem Jahr aber schon kein Christ mehr auf den jüdischen Friedhof gehen durfte. Die Gestapo hatte aufgeschrieben, wer hinging. Danach war dann auch niemand mehr da, der dort hätte begraben werden können. Im selben Jahr fiel ein Gesetz, dass sie ihre 20-jährige Hausangestellte entlassen müssen, weil sie jünger als 45 Jahre alt ist. Dafür kommt die ältere Lena zu ihnen. Und auch sie, wie alle, die für sie arbeiten, ist sehr gern mit ihnen zusammen. Sie sind fröhlich, großzügig und umgänglich, erzählt sie später. Was aber ohnehin jeder weiß, weil sie als eifrige, erfolgreiche Handelsleute ja schon ewig in gutem Einvernehmen mit der Bevölkerung leben. Sie sind von heute auf morgen nicht mehr ehrenvoll, dürfen keine Flaggen hissen, keine Reichsfarben zeigen. Diese seien ehrenvoll, behaupten die Nazis, sie allerdings nicht. Israels Eltern melden sich 1936 plötzlich nach Amsterdam ab. Von jetzt an ist nur noch er in ihrem Manufakturgeschäft als Inhaber tätig mit Sarah. Ihr Zweitgeborener, er ist jetzt 7 Jahre alt, lebt mit ihnen. Er ist sehr anhänglich und scheu. Er trägt eine Brille und kann dennoch kaum sehen, wenn er aufgeregt ist. Er kann oft kaum noch sehen. Im Oktober 1937 wird das Kurhaus eröffnet. Ein NSDAP-Kurhaus. Mit allem Schnickschnack. Für die Herrenrasse. Für die Auserwählten. Für die, die anders als sie auf der sicheren Seite stehen. Die sicheren Boden unter den Füßen haben. Die jetzt in Scharen dort Urlaub machen. Und von den Bewohnern des Ortes in größter Ehrerbietung hofiert werden. Alle sind stolz auf diese schneidigen Parteigenossen, die dort wieder gestählt werden. Für neue Gräueltaten, auch dafür wurde das Kurhaus gebraucht. Die Bevölkerung ist wie im Rausch, tagelang, Tag und Nacht. Sie ist außer Rand und Band vor Begeisterung, selbst nachdem die leuchtenden Lichter und Feuer des festlichen Eröffnungstages erloschen sind.